Ich freue mich, zu euch zu predigen. Und ich will die Predigt fortsetzen, die ich vor 2 Wochen an Palmsonntag hier über das Thema gehalten habe: Was tun, wenn man wegen Jesus abgelehnt wird? Wie damals angekündigt, predige ich heute einfach weiter über das Thema: Was tun, wenn Jesus den Familienfrieden stört? Und es ist eine direkte Fortsetzung des Predigttextes von vor 2 Wochen. Wo ich aufgehört habe, lesen wir einfach weiter und wir merken, dass Jesus dann ganz konkret auf die Familiensituation eingeht. Und ich will auch nicht lange fackeln, sondern mit euch direkt in den Predigttext einsteigen. Wer mitlesen möchte, der Predigttext steht im Matthäusevangelium, 10. Kapitel. Ich lese die Verse 34 bis 39. Matthäus 10, 34 bis 39. Und ich lese uns den Text in der Hoffnung für alle Übersetzung. Jesus lehrt seine Jünger: Meint nur nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Nein, ich bringe Kampf. Ich werde Vater und Sohn, Mutter und Tochter, Schwiegertochter und Schwiegermutter gegeneinander aufbringen. Die eigenen Angehörigen werden zu Feinden. Wer seinen Vater oder seine Mutter, seinen Sohn oder seine Tochter mehr liebt als mich, der ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Und wer nicht bereit ist, sein Kreuz auf sich zu nehmen und mir nachzufolgen, der kann nicht zu mir gehören. Wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Solche Worte aus dem Mund von Jesus zu hören, hört sich für viele wahrscheinlich erstmal ungewohnt an. Den einen oder anderen mag das vielleicht auch wie so eine kalte Dusche vorkommen. Eben sind wir noch in so einem schönen, wohligen Lobpreis, ja, der uns etwas von der Liebe Gottes sagt, wo wir merken: Ich brauche dich, und jetzt dieser Text. Wir kennen Jesus doch eher als den Versöhner, den Friedensstifter. Jesus, der zur Liebe, sogar zur Feindesliebe aufruft. Und dann dieser Text, wie eine kalte Dusche. Aber eine kalte Dusche, die uns aus der wohlig warmen Harmonie reißt, kann uns wirklich wach machen und aufrütteln. Und genauso verstehe ich den Text. Jesus fordert hier unsere Aufmerksamkeit. Und dann lass uns wach sein. Sage: Ups, was war das jetzt? Jesus, was willst du uns damit sagen? Und dann lass uns gemeinsam entdecken, was Jesus hier wichtig ist. Und ich will mit euch hier einsteigen, und auch wenn dein erster Gedanke ist: Was tun, wenn Jesus den Familienfrieden stört, das ist doch gar nicht mein Thema. Ich sage nachher noch ein bisschen mehr dazu. Merken wir doch auch, wir lernen hier eine Seite von Jesus kennen, die auch zu Jesus gehört. Und die soll auch zu uns sprechen, selbst wenn das, wozu Jesus hier redet, nicht zuerst unser Thema ist. Womit beginnt Jesus hier im Text? Für mich wirkt das so, wie wenn Jesus desillusioniert. Jesus enttäuscht uns. Er will uns davor bewahren, dass eine Täuschung irgendwie da ist, und dann enttäuscht er uns. Er desillusioniert uns. Und genauso steigt er ein. Und er macht das ganz bewusst. Er sagt: Meint nur nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Nein, ich bringe Kampf. Meint nur nicht. Das sagt Jesus, weil offensichtlich dieser Gedanke im Raum steht, wie wenn man das meinen könnte: Jesus, so kenne ich dich doch. Und dann sagt er: Meint nur nicht. Und der Gedanke wäre doch naheliegend, das zu meinen. Jesus ist doch der Friedefürst. Ist das Reich Gottes nicht ein Friedensreich, in dem Menschen versöhnt miteinander leben? Sagt Jesus nicht, dass wir nicht nur unsere Freunde lieben sollen, sondern sogar auch unsere Feinde? Und ist Gott nicht ein Gott des Friedens? Wie kommt Jesus dazu zu sagen: Meint nur nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Nein, ich bringe Kampf. Für mich wirkt das so, wie wenn man sich eben noch in einem oder mit einem sehr harmonischen Bild von Jesus eingerichtet hat. Ein Bild von Jesus, der jeden Konflikt so befrieden möchte und den Shalom Gottes überall hin ausbreitet. Ein Bild der Harmonie und dann so eine Aussage. Es wirkt, wie wenn Jesus so einen prall gefüllten Luftballon hat und dann nimmt er die Nadel und hält sie an diesen Luftballon. Es macht Knall, Die Luft ist raus und die Illusion von Jesus, der Frieden in unser Leben und unsere Familien bringt, zerplatzt. Ganz so schlimm ist es nicht. Lasst mich euch beruhigen, weil die Aussagen über Jesus, der Friede zu den Menschen bringt und dessen Reich ein Friedensreich ist, diese Aussage stimmt weiterhin. Es ist also kein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl als auch. Und für uns geht es einfach darum zu verstehen, in welche konkrete Situation ist dieses Wort von Jesus wichtig und hilfreich und gut. Es gibt Situationen, die können uns treffen, in denen der Glaube an Jesus zu Problemen und Kampf führt. Und weil es diese Situation wirklich geben kann, also mir geht es so, ich mag lieber vorbereitet in eine Situation gehen als unvorbereitet. Ich mag lieber wissen, welche Probleme es geben könnte, als dann irgendwie völlig überrascht zu werden. Und genau deshalb sorgt Jesus dafür, dass für eine bestimmte Situation, die kommen kann, wenn man ihm nachfolgt, es ein realistisches Bild gibt. Wir sollen keiner unrealistischen Illusion nachhängen. In dem Predigtabschnitt geht Jesus ja auch ganz konkret auf einen sehr persönlichen Lebensraum ein. Also viele Menschen, auch gerade die, die nicht an Gott glauben, wenn man sie fragt, was ist für dich mit das Wichtigste? Bei vielen würde die Familie an erster Stelle stehen. Sage, dass es meiner Familie gut geht, das ist mir wirklich wichtig, dass wir Frieden in unserer Familie haben, das ist mir wirklich wichtig. Es ist ein echt persönlicher, wichtiger Lebensraum. Gerade dann, oder gerade deswegen auch, weil man sich in der Familie gut kennt. Man, wenn es gut geht, wirklich eng miteinander verbunden ist und füreinander sorgt und es einem nicht egal ist, wie es dem anderen in der Familie geht. In diesen Raum der Familie, sagt Jesus, kann es sein, dass ich Kampf und Konflikt und Unfrieden bringe. Wir lesen das in Vers 35, 36. Ich werde Vater und Sohn, Mutter und Tochter, Schwiegertochter und Schwiegermutter gegeneinander aufbringen. Die eigenen Angehörigen werden zu Feinden. So eine Situation kann kommen. Nicht, weil Jesus das schön findet, sondern weil Jesus auf eine Situation vorbereitet, wo die Treue zu ihm, das Bekenntnis zu ihm, zu so einem Konflikt führen kann. Wer wie ich in einem freikirchlich-christlichen Elternhaus aufgewachsen ist, kennt diese Art Kämpfe und Konflikte wegen Jesus in der eigenen Familie wahrscheinlich nicht oder kaum. Gott sei Dank. Ich wünsche das keinem. Ich erlebe das als einen Segen, dass innerhalb meiner Familie wir den gleichen Glauben teilen und wir uns gegenseitig darin unterstützen, Jesus zu lieben und ihm zu folgen. Ich wünsche keinem diese Kämpfe, Kämpfe, in denen man so zwischen den Stühlen sitzt. Auf der einen Seite die Erwartung von Eltern, Geschwistern oder Kindern und auf der anderen Seite der Weg, den Jesus führen will und mit dem man, ob man will oder nicht, seine eigene Familie vor den Kopf stößt. Wenn es dir bisher nicht so ergangen ist, dann sei dankbar dafür. Lass dich durch diesen Bibeltext zum Gebet für Menschen motivieren, die gerade jetzt in diesen Kämpfen geraten, weil sie Jesus nachfolgen wollen und es für sie einen hohen Preis kostet. Und merke dir diese Bibelstelle, weil das kann einem Menschen wirklich helfen, wenn er etwas liest, das sagt, das ist doch meine Situation und ein Wort Gottes für seine Situation hat. Dann kannst du jemanden, der sich vielleicht gerade frisch zu Jesus bekehrt hat und in diese Konflikte kommt, ermutigen oder einfach Orientierung geben durch diesen Text. Schau, Jesus wusste, dass du diese Situation erfahren wirst. Es liegt nicht an dir, dass Jesus deinen Familienfrieden stört und du Kämpfe und Konflikte bis hin zu Anfeindungen in deiner Familie erlebst. Es ist auch kein Unfall, du hast da keinen Fehler gemacht, sondern das ist einfach die Folge, weil du ganz mit Jesus leben willst. Und Jesus schickt dich nicht nur in diese Situation hinein, sondern er sagt dir auch, was du tun kannst, wie sein Weg in dieser Situation ist. Und es ist gut, wenn wir das wissen, dass wir das weitersagen können. Und wenn es dir gerade so geht oder du über den Livestream oder die Aufzeichnung das später hörst, dann lass dir das eine Hilfe sein, wenn Jesus genau deine Situation benennt und diese Worte zu dir spricht. Was sind denn das für Konfliktfelder, die Jesus in Familien bringt, wenn sich jemand in der Familie dazu entscheidet, Jesus wirklich mit ganzem Herzen nachzufolgen? Ja, im Kern geht es um einen Loyalitätskonflikt. Es sind dann ganz konkrete Themen, in denen man wählen muss oder sich entscheiden muss, ist Jesus wichtiger oder die Familienerwartung wichtiger? Und ich nenne einfach mal einige Beispiele, die mir in den letzten Jahren begegnet sind. Es gäbe aber eine Fülle mehr. Und vielleicht kennst du eine Situation aus deinem Leben, die dich genau daran erinnert. Was meine ich? Jemand kommt zum Glauben an Jesus und er weiß, Jesus möchte, dass ich mich taufen lasse. Und Jesus möchte auch, dass ich Mitglied dieser Freikirche werde, vielleicht der Baptistengemeinde werde. Ich habe das öfter erlebt. Es gibt nur ein Problem. Die ganze Familie ist katholisch. Und sie finden es überhaupt nicht gut, dass die Person sich taufen lassen möchte. Sie sagen, du bist doch getauft, wieso willst du dich nochmal taufen lassen? Und bei aller Liebe, aber du kannst doch nicht aus der Kirche austreten. In dieser Situation bringt der Weg Jesu Konflikte in die Familie, weil die Person wirklich empfindet, eigentlich möchte ich mich taufen lassen und eigentlich möchte ich wirklich Heimat finden in dieser Gemeinschaft von Christen. Oder da ist ein Ehepaar. Der eine Ehepartner will Jesus nachfolgen, in den Gottesdienst gehen, in der Gemeinde mitarbeiten, Veranstaltungen besuchen, Geld spenden. Und der andere Ehepartner, der nicht an Jesus glaubt, findet das gar nicht gut. Sonntagvormittag kann man doch Besseres machen, als in den Gottesdienst zu gehen. Und wieso so viel Zeit oder Geld wegen Jesus da reingeben? Könnte es doch viel besser nutzen. Warum muss das überhaupt sein? Und der Glaube an Jesus bei dem Ehepartner kann wie so eine Konkurrenz empfunden werden. Wer ist dir denn wichtiger, dieser Jesus oder ich? So eine Situation kann dann in die Paarbeziehung kommen und es kann zu Konflikten führen. Oder da kommt ein Kind zum Glauben an Jesus und die atheistischen Eltern, die ihr Kind wirklich lieben, erleben die Entscheidung ihres Kindes als ein persönliches Versagen. Sie fragen sich wirklich, was haben wir falsch gemacht? Was haben wir verpasst in unserer Erziehung, dass unser Kind Gott als Krücke im Leben nötig hat? Was haben wir falsch gemacht, dass unser Kind jetzt an diesen Jesus glauben muss? Und es wird wie eine Niederlage gesehen, dass dieser Glaube an Jesus bei ihrem Kind jetzt plötzlich wichtig wird. Und sie versuchen, ihr Kind doch noch auf den Weg der Vernunft zurückzubringen, dass es zu Verstand kommt. Und dass es wieder normal wird. Man könnte noch andere Beispiele nennen. Und mal ganz ehrlich, auch wenn das in der Situation schwer ist, diese Situation, die eher so unserem deutschen Kulturkreis entsprechen, sind doch noch eher harmlos. Gott sei Dank, unsere deutsche Kultur ist eine individualistische Kultur. Das hat auch einen Vorteil, nämlich den Vorteil, dass die freie Entscheidung des Einzelnen wie ein heiliges Gut angesehen wird und oft auch akzeptiert oder toleriert wird. Anders ist es in Kulturen, die eher eine Gruppenethik haben. Kulturen, in denen der Wille der Gemeinschaft über dem Willen des Einzelnen steht. Wo das überhaupt nicht einsichtig ist, nach dem Motto, du kannst ja deine persönliche Meinung haben, aber die Familie ist wichtiger, die Gemeinschaft ist wichtiger. Komm wieder zurück ins Glied, pass dich an. Und wenn ihr ein bisschen über den deutschen oder europäischen Tellerrand schaut, dann kennt ihr das vielleicht. Ich glaube, die meisten Länder dieser Welt haben eher eine Gruppenethik in ihrer Kultur. Und in diesen Kulturen ist der Wille der Familie heilig. Der Glaube der Familie, heilig, unantastbar. Oder die Erwartung der Gemeinschaft bestimmt. Wer sich nicht einfügt, der wird stark unter Druck gesetzt, seinen Sonderweg zu verlassen und wieder Teil der Familiengemeinschaft werden, dass der Friede wiederhergestellt wird und die Harmonie innerhalb der Gemeinschaft. Andernfalls, wer da ausschert, wird ausgegrenzt oder sogar bekämpft, weil er den Gesamtfrieden stört. Menschen, die aus gruppenorientierten Kulturen kommen und die vielleicht zusätzlich noch aus ihrer Kultur oder familiärem Umfeld einer anderen Religion gefolgt sind vorher, erleben, wie der Glaube an Jesus, wenn sie sich dafür entscheiden wollen, wirklich zu schweren Konflikten innerhalb ihrer Familie führen kann. Und was Jesus dann ankündigt, kann für sie bittere Realität werden. Ich werde Vater und Sohn, Mutter und Tochter, Schwiegertochter und Schwiegermutter gegeneinander aufbringen. Die eigenen Angehörigen werden zu Feinden. Was soll man also tun, wenn Jesus den Familienfrieden stört, wenn man in auch so eine extreme Situation gerät? Die Antwort von Jesus ist, mach dir keine falschen Illusionen. Das kann es wirklich bedeuten. Wenn du mir nachfolgst, bringe ich Konflikt und Kampf in deine Familie und es kann dich sehr hart treffen und dich vor echt schwere Entscheidungen stellen. Wie geht es dann weiter? Die meisten Menschen wählen am liebsten oder würden am liebsten den Weg des geringsten Widerstandes wählen. Ich bin auch so. Warum soll ich mir ein Problem machen, wenn ich dem ausweichen kann? Warum soll ich ein Opfer bringen, wenn es nicht unbedingt nötig wäre? Lieber Gott enttäuschen, der unsichtbar ist und sich oft ferner anfühlt, als einen Konflikt austragen müssen mit meiner Familie, meinen Eltern oder Ehepartner, die mir doch so nahe kommen können. Das kann eine echte Versuchung sein. Wie sieht der Weg Jesu aus, den Menschen oder den Weg Jesus, den Jesus Menschen in dieser Situation leiten will? Der Weg Jesus ist, und das ist der zweite Gedanke, mach keine Kompromisse. Von Anfang an sagt Jesus, der Weg irgendwie sich da so durchzulavieren, der hat keine Zukunft. Mach keine Kompromisse. Vers 37, 38. Wer seinen Vater oder seine Mutter, seinen Sohn oder seine Tochter mehr liebt als mich, der ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Und wer nicht bereit ist, sein Kreuz auf sich zu nehmen und mir nachzufolgen, der kann nicht zu mir gehören. Ein Kompromiss wäre: Ich will Jesus folgen, aber weil meine Familie ein Problem damit hat, lasse ich mich nicht taufen. Gehe ich weniger oder seltener in den Gottesdienst, auch wenn ich spüre, Gott möchte, dass ich dahin gehe, arbeite ich weniger mit, bete und glaube ich heimlich oder verschweige ganz, dass ich an Jesus glaube. Jesus stellt in seinen Worten klar, dass es nur zwei Möglichkeiten gibt: ganz oder gar nicht. Liebe mich mehr. Lass mich wirklich dein Gott sein, bekenne dich zu mir, auch wenn es Konflikte bedeutet, oder lass es sein. Und was Jesus hier so fordert, klingt wirklich hart. Es klingt kompromisslos. Und auch wenn wir nicht diese Konflikte haben, sollten wir doch diese Entschiedenheit von Jesus auch als ein Teil, der zur Würde und Ehre Gottes gehört, einfach mal auch so erkennen. Und auch so sehen an ihm. Jesus ist hier Kompromisses. Er wirkt wie kompromisslos. Aber es ist aber nichts weiter, was er hier sagt, als eine Feststellung, dass man nicht gleichzeitig nach links und rechts gehen kann. Entweder gehe ich nach links und lasse den rechten Weg bleiben, oder ich gehe nach rechts und lasse den linken Weg bleiben. Gleichzeitig in zwei entgegengesetzte Richtungen kann man nicht gehen. Entweder ist Jesus Herr und ich folge ihm, oder ich folge den Erwartungen und Wünschen der Familie, wenn sie mich hindern wollen, dem Weg Jesu zu folgen. Beides gleichzeitig funktioniert nicht. Und genauso ist es auch mit der Liebe. Wen ich am meisten liebe, dem will ich am meisten gefallen. Wenn ich meinen Eltern, dem Ehepartner, den Kindern oder der Sippe mehr gefallen will als Jesus, dann kann das mit Jesus auf Dauer nicht funktionieren. Und Jesus sagt, dann kannst du nicht mein Jünger sein. Das funktioniert nur, wenn deine Liebe zu mir, sagt Jesus, an erster Stelle steht und sich alles andere dem unterordnet. Also was soll ein Mensch tun, wenn Jesus den Familienfrieden stört? Jesus sagt, mach keine Kompromisse. Und daraus folgt dann wirklich der dritte Schritt. Entscheide dich. Entscheide dich. 38, 39. Und wer nicht bereit ist, sein Kreuz auf sich zu nehmen und mir nachzufolgen, der kann nicht zu mir gehören. Wer sich aber an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Und der letzte Satz, das ist der Weg, den Jesus uns einlädt, zu dem er uns motiviert. Unser Leben aufgeben, um das Leben, das er gibt, zu gewinnen, weil er die Quelle des Lebens ist. Jesus stellt vor die Entscheidung, unser altes Leben, in dem alles andere wichtiger war als er, loszulassen, sterben zu lassen. Und dann ein Leben zu wählen, das ganz ihm gehört, weil er es gegeben hat. In letzter Konsequenz kann das bedeuten, aus Liebe zu Jesus und wegen dem Bekenntnis zu ihm als Herrn und Gott, dem mein Leben gehört, auch zu leiden oder sogar zu sterben. Mir ist das immer wieder bewusst, dass es sehr bequem ist, von mir im freien Deutschland solche Worte zu reden. Und ich möchte selber nicht da geprüft werden, aber wenn es sein müsste, dann bete ich Gott, dass er mir die Kraft gibt, das auch zu tun, weil er es wert ist. Ich stehe hier und kann mir aktuell nicht vorstellen, dass es mich trifft. Aber ich weiß, es trifft so viele Christen weltweit, für die das echte Realität wird. Und es kann sein, dass es mich trifft. Und es kann sein, dass es dich trifft. Und Jesus bereitet uns hier darauf vor, dass er es wert ist. Ist es nicht zu viel, dieses Opfer? Ist Jesus dieses Opfer und diese Familienkonflikte wert? Und die Antwort ist ja, er ist es wert, weil es um die Wahrheit Gottes und um die Ehre Gottes geht. Wir Menschen stehen nicht an erster Stelle. Wir sind nicht der Mittelpunkt der Welt. Ich erinnere mich an eine Predigt von Christian hier vor einiger Zeit, wo er das richtig schön dargestellt hat. Es ist so, Gott ist die Mitte der Welt, nicht wir. Es geht nicht darum zuerst, ob es uns gut geht, sondern ob Gott die Ehre bekommt. Selbst die Ehe, die für Gott heilig ist und nicht geschieden werden soll, ist nicht wichtiger als die Jesus-Nachfolge. Wir sehen das in 1. Korinther 7, da lehrt Paulus, wenn in einer Ehe der ungläubige Partner den christusgläubigen Partner vor die Wahl stellt, zu sagen, entscheide dich, entweder verlässt du diesen Jesus und dann bleiben wir zusammen, oder du bleibst bei Jesus und wir müssen uns trennen, entscheide dich. Und wenn in dieser Situation die Ehe auf dem Spiel steht, dann soll man sich eher von seinem Partner trennen, als den Glauben und das Leben mit Jesus aufzugeben. Was tun, wenn Jesus den Familienfrieden stört? Wir sind jetzt einen Weg gegangen. Merkt ihr das? Die Antwort, die wir bei Jesus bekommen, ist ein wirklich schwerer Weg, der von denen, die betroffen sind, echte Opfer verlangen kann. Jesus bereitet sie darauf vor. Mach dir keine Illusion. Ich bringe nicht Frieden in deine Familie, sondern Kampf. Die Einheit und Harmonie mit Menschen, die dir sehr viel bedeuten, kann ins Wanken geraten oder sogar verloren gehen. Jesus sagt weiter, mach keine Kompromisse. Entweder liebst du mich mehr als alle anderen, entweder willst du mir mehr gefallen als deiner Familie und allen anderen, oder es klappt nicht. Und dann stellt er dich vor die Entscheidung, gib dein Leben auch für mich, sei bereit sogar für mich zu sterben, und du hast wirklich die Verheißung, ewiges Leben zu gewinnen. Jetzt wäre alles gesagt und ich könnte Amen sagen. Wisst ihr übrigens, jetzt mal fernab von diesem Thema, was tun, wenn Jesus den Familienfrieden stört? Wenn dieser Anspruch von Jesus, Herr in deinem Leben zu sein, jetzt bei dir ankommt, ganz unabhängig von dem Thema, und du merkst, du hast diese Entscheidung für dich noch nicht klar getroffen, und du spürst, eigentlich ist der Wunsch in deinem Herzen da, ich will Jesus als Herrn meines Lebens wählen, ihn mehr lieben als jeden anderen, ihm nachfolgen und es sein Jünger sein, dann kannst du heute diese Entscheidung treffen in diesem Gottesdienst. Komm nach dem Gottesdienst auf mich zu, egal ob ich mich unterhalte oder nicht, und sag, ich möchte mal mit dir sprechen, und dann kannst du ein Gebet sprechen, wo du Jesus dein Leben gibst und ihn einlädst, weil er ist es wert. Und für diese konkrete Situation, über die ich gepredigt habe, will ich an dieser Stelle noch keinen Punkt setzen, weil mir ist bewusst und ich spüre das auch an mir, wenn ich mir diese Situation vor Augen halte, als etwas, was mich betreffen könnte, dass es mein Leben kostet. Ich merke, es fehlt noch etwas ganz Entscheidendes. Dieser Weg von Jesus, sein Weg, ist etwas, das die menschliche Kraft übersteigt, das meine Kraft übersteigt. Ich habe das nicht in mir. Und ich erinnere mich an dem, was Jesus im Abschnitt vorher gesagt hat, wo er gesagt hat, macht euch keine Sorgen, ich sende meinen Heiligen Geist in euch. Mein Heiliger Geist wird dir in der entscheidenden Situation sowohl Kraft als auch Leitung geben. Deshalb gehört das Gebet um den Beistand und die Kraft Gottes, die Leitung des Heiligen Geistes unbedingt zu diesem Weg Jesu dazu. Und deswegen lade ich uns ein, jetzt ins Gebet. Jeder, der möchte, kann beten. Das, was dir auf dem Herzen ist. Lasst uns beten für Menschen, die in diesen Konflikten sind. Lasst uns beten für eine entschiedene Liebe zu Jesus. Und lasst uns beten für das, was unser Land im Moment bewegt oder was dich bewegt, was du möchtest. Und ich werde diese Gebetsgemeinschaft dann mit einem Amen beenden. Lasst uns nun zusammen beten. Jesus, es kann uns erschrecken, wenn du uns plötzlich wirklich als Gott gegenübertrittst, der den Anspruch hat, ich allein bin Gott und mir allein gebührt die Ehre, dass Leben für mich gegeben werden und dass die Treue zu mir zuerst zählt und dass die Liebe zu mir das Wichtigste ist. Herr, wir schauen dich an, dass du so bist. Und wir nehmen das an und wir danken dir dafür, dass du dich uns als Gott offenbarst, als Mitte des Universums, als das Höchste und Größte, der Höchste und der Größte und der Wichtigste und der Bedeutungsvollste, den es gibt.